Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute aus dem Jakob-Kaiser-Haus. In der wievielten Etage sind wir hier?
In der vierten.
Genau, und ich spreche mit dir. Wer bist du und woher kommst du?
Servus, ich bin Daniel Föß, der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Ich komme eigentlich aus Unterfranken, dort aus der Fränkischen Rhön, lebe aber seit 18 Jahren in München. Ich bin auch der Vorsitzende der FDP in Bayern. Ich sage das immer dazu, weil das bedeutet, ich habe eine Meinung zu allem.
Ach so, okay. Und wie trennt man das? Das heißt einfach, man hat eine Meinung zu allem eben oder muss man dann separieren Bayern und Berlin?
Ja, nein, separieren muss man es nicht. Also uns Bayern ist ja durchaus ein gewisses Selbstbewusstsein zu eigen. Wir fänden es ja gut, wenn Berlin ein bisschen mehr Bayern hätte, würde hier schon in Berlin auch das eine oder andere helfen. Aber ich trenne das nicht. Ich bin halt wirklich ein... Ja, das darf man natürlich über sich selber sagen, aber ich kenne mich schon sehr, sehr gut aus bei Bauen, Wohnen, Mietsachen, Stadtentwicklung. Da bin ich sehr, sehr tief drin, weil ich meine Heimat sehr gern habe. Da habe ich auch viele Einblicke in Bayern, aus Bayern, Landespolitik, aber auch alle Bundespolitik, die für Bayern wichtig ist.
Und was vermisst du an Bayern in Berlin oder aus Bayern in Berlin?
Ganz, ganz einfach, meine zwei Jungs. Ich habe zwei kleine Kinder, einen 6- und 4-Jährigen. Und wir skypen zwar jeden Morgen, wenn ich im Büro bin, und jeden Abend. Wir machen auch hin und wieder mal kleine Handyvideos, schicken sie hin und her. Aber das ist, wenn man jetzt die Woche in Berlin ist, so tagsüber. Und ich vermisse. Ich habe ja auch überall Bilder
von meinen Jungs hängen.
Das ist auch so ein tolles Alter ist, wo sie einfach viel Chaos produzieren, viel Lustiges machen und viel rumtoben. Das vermisse ich schon. Ansonsten, so eine richtig gute Weißwurst kriegst du in Berlin einfach nicht.
Ah, okay, also doch die kulinarische Schiene.
Ja, ich bin da schon so ein kulinarischer Typ. Ich koche sehr gern. Mhm. Ich mag auch sehr gern das bayerische Bier. Übrigens auch die fränkischen Weine.
Okay.
Und ja, also essen, trinken, genießen, das ist so ein bisschen auch Teil meines Wesens. Ich habe sogar auf meinem Twitter-Account stehen, dass ich Kochbuchleser bin und Whisky-Sammler.
Okay, und wie kommt man dazu, Whisky zu sammeln?
Ja, es schmeckt einem. Aha. Und man trinkt es gern, hat vielleicht die ein oder andere sehr witzige Runde mit seinen Freunden bei, natürlich keine ganzen Flasche Whisky, aber einen guten Schluck Whisky. Und man stellt dann fest, wenn man sich da reinprobiert hat, wie vielfältig das Thema Whisky ist, wie komplex so ein aus relativ wenig Zutaten bestehendes Gebräu sein kann. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
Und was ist sonst so dein Lieblingsgetränk? Ist das dann Whisky?
Kaffee.
Oder? Kaffee?
Kaffee.
Okay, und einfach Filterkaffee oder eine Spezialität?
Ich finde ja, Filterkaffee ist eine Spezialität.
Ah, ja.
Also wir haben hier bei mir im Büro, wir haben ungefähr jede Grundlage, Kaffee zu machen. Wir haben eine French Press da, wir hatten einen Vollautomaten da, der hat aber keinen uns richtig zufriedengestellt. Also haben wir den verkauft. Wir haben eine simple Filterkaffeemaschine da und wir haben hier einen Brewer.
Ah, ja.
Okay, das ist also was ich ganz wichtig finde, die Bohnen immer frisch gemahlen.
Aha.
Die Maschine lässt sich Zeit beim Kaffeefilter. Ja. Wir nehmen gefiltertes Wasser auch, also Wasser, das ein bisschen gereinigt wurde von der Härte, die es in Berlin hat. Und spezielle Filter, also wir verwenden schon, weil wir viel Kaffee trinken, einige Zeit drauf, um gut zuzubereiten.
Ja, cool. Und dein Lieblingsstück Kuchen dazu ist dann?
Ja, ich bin nicht so der Süße.
Echt?
Ich bin eher so der salzige Typ.
Da sehe ich aber in deinen Insta-Stories immer anderes, oder nicht?
Ja, also ich bereite gern Freude und für meine Mitarbeiter gibt es hier regelmäßig Kuchen, Donuts, Süßigkeiten, übrigens auch Obstkörbe und gesunde Sachen.
Aber muss ja ausgewogen sein.
Ja, wir haben, ich weiß nicht, ob man den Podcast auch featuren darf, wir haben ja zum Beispiel James hier, mein Social Media Magier, der richtig Ahnung hat, ein hervorragender Fotograf. Der ernährt sich, glaube ich, nur von Süßen.
Oh, das funktioniert?
Ja, das ist noch ein junger Kerl. Mhm. Und deswegen, weil er prägt das so ein bisschen, deswegen gibt es hier viel Kuchen und viel Süßigkeiten. Ja. Aber auch Obst, nur um es nochmal erwähnt zu haben. Obst ist wichtig. Esst
genau.
Viel Obst.
Ja, da gehen die Grüße wahrscheinlich auch nochmal an die Jungs, ne?
Definitiv.
Sehr gut. Okay, und dann hast du schon gesagt, kommst du aus Bayern, bist da aufgewachsen. Wie bist du zur Schule gegangen? Was waren deine Lieblingsfächer? Und ganz chronologisch damit durch.
Ganz chronologisch. Hm. Ich stamme wirklich aus der fränkischen Rhön, ist der letzte Zipfel in Bayern, Hessen, Thüringen, Bayern. Mhm. Wir sind der letzte Außenposten. Und das ist eine sehr ländlich geprägte Region. Das heißt, ich habe das wirklich in mir, Feuerwehr, oder Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein, Niederauer Blasmusik e.V., also das bin da schon sehr geprägt in dieser Schiene. Ja, und dann nach dem Kindergarten, Grundschule, Gymnasium. Allerdings, als ich dann fertig war mit der Schule in der fränkischen Rhön, in unserem 800-Einwohner-Dorf, da musste ich raus. Deswegen habe ich nach der Schule erstmal eine Lehre in Hamburg gemacht. Ah. So möglichst große Distanz irgendwie.
Den Move kenne ich.
Ja. Und auch weg aus dem Dorf, rein in die Millionenstadt. Mhm. Und bin dann nach der Lehre in Hamburg, habe ich dann studiert in Passau. Also bin wieder zurück nach Bayern.
Ja, und was für eine Lehre hast du gemacht?
Ich bin gelernter Verkäufer im Möbel-Einzelhandel. Oh. Also das heißt, ich kann dir großartig Sofas und Tische und Stühle aufschwatzen. Nein, nicht aufschwatzen, natürlich hilfreich beraten.
Genau, ja, argumentativ zur Seite stehen.
Hab gemerkt, dieses Möbelverkäufer-Gehen hilft auch in der Politik.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Okay, oder hast du ein konkretes Beispiel oder einen Tipp, wie man das anwenden kann in der Praxis?
Es hilft in der Politik wirklich, wenn man zum Punkt kommt. Wenn man, ja, nein, wirklich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es wird ja oft viel und lang geredet und da nochmal und das nochmal erwähnen und man sitzt da und denkt so, oh, ja, hast ja recht, aber bitte komm zum Punkt. Ja. Und im Verkaufen ist es ähnlich. Also man muss sich überlegen, was ist ein wichtiges Argument für den Gegenüber, warum könnte dieses Möbelstück zu ihr oder ihm passen oder welche Position aus unserem Portfolio wäre jetzt wichtig für den Empfänger. Und da gibt es dann schon Parallelen. Ich habe allerdings gar nicht so lange als Möbelverkäufer gearbeitet. Ich habe mich nach dem Vordiplom in Passau BWL studiert, nach dem Vordiplom habe ich mich selbstständig gemacht. Ah. Das ging erstmal in die Hose.
Okay.
Und dann war ich 2-3 Jahre Freischäler in der Marketing-Werbebranche im Großraum Frankfurt. Bin dann nach München gezogen, habe mich wieder selbstständig gemacht. Das hat geklappt. Mhm. Dann habe ich geheiratet, bin in die Partei eingetreten, habe geheiratet und bin jetzt Mitglied im Bundestag.
Wann bist du in die FDP eingetreten? Und haben wir überhaupt schon gesagt, dass du von der FDP bist?
Ach so, ja. Und doch vielleicht anfangs, als ich gesagt habe, der Vorsitzende der FDP Bayern.
Ach ja, stimmt.
Also ich bin Mitglied der Freien Demokraten.
Mhm.
Für die ist Freien Demokraten sehr gut. Deswegen auch Mitglied. Ich bin 2005 eingetreten, als so die damals rot-grüne Koalition, damals war es noch rot-grün und nicht grün-rot, als die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder, die war so fertig, die war ausgelaugt. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich möchte etwas beitragen, dass es da wieder was Neues kommt, dass was Neues geht. Dann bin ich in die FDP angetreten und habe dann gleich meinen ersten Bundestagswahlkampf mitgemacht. Ganz brav Flyer verteilen, plakatieren, wie man das so macht.
Die Wahlen waren ja auch direkt 2005 oder 6?
Ja, 5.
Das war ja dann...
5, 9, 13, 17, 21.
Okay.
Das war das vorgezogene Ende der... Also Gerhard Schröder hat ja die Vertrauensfrage gestellt. Mhm. Ich finde mich zwar ganz toll, aber ganz ehrlich, ihr müsst jetzt gegen mich stimmen, weil ich will Neuwahlen haben. Mhm. Und das fand ich ich fand es auch so unsäglich, wie man das alles instrumentalisieren kann, den ganzen Parlamentarismus, um dann ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Mhm. Und auch ein Grund gewesen, warum ich aktiv geworden bin.
Also war das Ganze so ein bisschen manipuliert. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich war da in der ersten Klasse.
Ja.
Ich weiß nur, es gab Schröder und dann auf einmal Merkel.
Und dann
gab es keinen Wechsel.
ja, also manipuliert nicht. Also das hat schon alles, also es war alles rechtlich okay.
Mhm.
Aber er hat schon die Neuwahl ausgelöst. Also es war noch nicht turnusgemäß,
Die
Neuwahl. Ja, und dann kam Merkel.
Okay, und wieso hast du gesagt, du gehst zu den Liberalen und nicht zur, keine Ahnung, CDU, SPD?
Also in Bayern wäre es die CSU.
Ja, stimmt.
Und wenn man, no offense, aber es ist halt schon ein Unterschied.
Ja.
Weil die CSU ist noch mal krasser als die CDU.
Ja, das stimmt.
Und die waren für mich einfach, also als bayerisches Kind, als Franke, als Röner, bin ja wirklich offen für die ganzen Kultur und Traditionen, Trachtenverein, alles bin ich, stehe ich voll drauf. Ja. Aber die CSU mit ihrem verengten Gesellschaftsbild, auch mit der Rolle der Frau, mit ihrer Familienpolitik, auch mit ihrer, wir Bayern sind die Allergeilsten und am besten darf keiner rein, das hat mich schon sehr abgestoßen.
Okay.
Ich habe aber in der Tat 2005, als ich mir gedacht habe, ja, Ich mache da jetzt mit, ich werde Mitglied, habe ich mir bei der Bundeszentrale für politische Bildung, habe ich mir die Parteiprogramme schicken lassen.
Ah ja.
Und das ist echt ganz geil, das ging damals schon online. Mhm. Und da konnte man einen Haken setzen, schick mir alle. Und ich war da zu faul auszusuchen, habe geklickt, schick mir alle. Zwei Tage später kam eine Riesenkiste, 50 mal 50 mal 50 Zentimeter, weil ich Naivling gar nicht wahrgenommen habe, dass außerhalb der 4, 5 Parteien, die man kannte, noch es 15, 16 andere gibt.
Ja.
Und dann habe ich halt diese ganzen kleinen Pamphlete, so die Violetten, die Grauen Panther.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Die habe ich zur Seite gelegt und habe mir die größeren Parteiprogramme durchgeschaut. Und dann hat mich einfach das der FDP angesprochen. Diese Grundüberzeugung, der individuelle Mensch in seiner Ausprägung, dem helfen wir, den unterstützen wir. Wir wollen kein gleichgeschaltetes Kollektiv, wir wollen den Menschen zum Architekten seines Lebens machen. Und das hat mich angesprochen. Deswegen bin ich der FDP beigetreten.
Das ist auch schön gesagt mit dem Architekten.
Ja, Bau- und Wohnungsbildende Sprecher.
Ah ja, ich merke schon. Da kann man auch mit Tavern arbeiten. Ja, ich habe tatsächlich auch mal während der Schulzeit was ganz Ähnliches gemacht. Das war, glaube ich, Europawahl. Und dann habe ich auch aber nicht die BPB angeschrieben, sondern die Parteien selbst. Und dann haben die mir ihre Programme geschickt. Nicht alle. Ich erinnere mich nur an einzelne. Tatsächlich erinnere ich mich an die SPD, meine ich. Ich glaube auch FDP und Grüne.
Nee.
Und bei den Grünen war noch ganz viel, da war noch Blumensamen dabei und Kulis.
Ja, aber das in der Vermarktung sind die Grünen gut. Mhm. Das muss man ihnen zugestehen.
Ja. Aber ich habe auch schon, das war 2017, da kam ich frisch aus der Schule, bin nach Berlin gegangen und dann war verkaufsoffener Sonntag und da standen die Julis vor irgendeinem Einkaufszentrum in Tegel.
Okay.
Und die haben Kondome verteilt. Ich meine, das ist natürlich auch Marketing, das funktioniert.
Ja, also unsere Jugendorganisation, die Jungliberalen, ist ein geiler Laden.
Mhm.
Die haben gestern waren sie mit einer Handelbank vor dem Brandenburger Tor.
Aha.
Und haben mehr oder weniger darauf hingewiesen, dass die junge Generation diese gigantischen Staatsschulden, die wir jetzt 2020, 2021 machen, stemmen muss.
Mhm.
Da war der Vorsitzende der Jungliberalen, Jens Voitrine, cooler Typ, by the way, hatte dann mehr oder weniger die Handel und immer mehr Gewichte sind draufgekommen, immer mehr, bis er hat es zum Schluss nicht mehr geschafft, das alles zu stemmen.
Ja.
Und ich mag die Julis für solche witzigen, guten Aktionen.
Mhm.
Es ist ja oft schwer vermittelbar, Politik, was ist wirklich so in der Tiefe. Und wenn man sagt, wir nehmen jetzt in 2 Jahren 400 Milliarden Euro neue Schulden auf, das ist eine Zahl, die kann kaum noch jemand verarbeiten.
Ja.
400.000 Millionen. Das sind gigantische Summen. Also da bist du einfach, das Weihnachtsgeschenk für meine Kinder kostet 20 Euro.
Mhm.
Und dann 400 Milliarden Euro. Das ist so, weißt du, man kriegt das nicht mehr gebacken.
Ja, es ist unverhältnismäßig einfach.
Ja, das auch. Also man hat keine Vorstellung mehr, was das alles bedeutet.
Ja.
Und da finde ich die Julis schon sehr cool, wenn die mal sagen, okay, es erdrückt uns auf alle Fälle.
Mhm. Wie alt warst denn du dann 2005? Warst du dann auch noch bei den Julis oder nicht?
Ich war 29 2005.
Ah ja, okay, gut.
Ich bin 1976 geboren, ich bin jetzt stolze 44 Jahre alt. Mein Bart ist schon ordentlich grau, die Schläfen noch nicht ganz. Aber ich bin dann auch bei den Jungliberalen eingetreten und es war ein Glücksfall, weil als ich beigetreten bin, waren die Julis in München, da gab es Schwierigkeiten.
Oh.
Das passiert einfach manchmal. Ja, also man hat es sich sehr zerstritten. Der Schatzmeister ist mit der Kasse abgehauen.
Super. Tolle Bedingung.
Und dann kam halt ich bereits im Berufsleben irgendwo schon mit 29 schon nicht mehr ganz so jung und habe dann geholfen, die Jungliberalen in München wieder fit zu machen.
Ja.
Und dann rutscht man so rein in dieses Parteileben.
Ja, und bis zu welchem Alter darf man da bei den...
Bis 35.
Ach, bis 35.
Und dann wird man hart aussortiert.
Ja, und wie läuft das dann? Dann wird das Mitgliedsbuch weggenommen oder wie?
Wir sind eine digitale Partei, wir haben kein Mitgliedsbuch. Ja. Man kriegt einfach gesagt, du bist raus.
Ach ja, Mensch, ja. Nett. Okay, aber jetzt war das bei dir ja gut. Du hattest schon Berufserfahrung, du hast dann die mit umstrukturiert. Aber würdest du grundsätzlich sagen, dass es besser wäre, niedrigeres Höchstalter zu setzen? Jetzt nicht mal unbedingt nur für die Julis, sondern allgemein für Jugendorganisationen von Parteien?
Wenn ich ehrlich bin, habe ich nie drüber nachgedacht.
Mhm.
Also man kann mit 14 Mitglied werden in einer Jugendorganisation. Das finde ich angemessen, das passt.
Ja.
das Höchstalter ist eigentlich gar nicht so relevant. Mhm. Wenn man sich anschaut, egal welche Jugendorganisation, außer die Junge Union, die SPD, Grüne, die Julis, auch die von den Linken, das sind alles junge Leute. Die sind, okay. Wenn man sich die Aktiven anschaut, die sind zwischen 19 und 25. Mhm. Meistens ist man dann irgendwann fertig mit dem Studium, dann orientiert man sich in der Berufswelt, da hat man weniger Zeit für Politik. Also da gibt es so einen natürlichen Wechsel, der da stattfindet. Mhm. Außer bei der Jungen Union. Da wird man, glaube ich, nur, was man über 30 ist.
Da tritt man dann auch erst der Jungen Union bei, oder?
Ja, wahrscheinlich. Gehört ein bisschen zum Handwerk, die Abgrenzung zu den anderen.
Mhm. Also würdest du nicht sagen, dass das irgendwie hinderlich ist? Oder sein könnte?
Jugendorganisationen müssen Parteien treiben. Mhm. Und sie müssen die Bedürfnisse der jungen Menschen im Blick nehmen. Wenn das gewährleistet ist, das Alter ist noch lang kein Beweis oder kein Indiz für Fähigkeit oder Unfähigkeit oder besondere Kenntnisse. Man muss es am Ergebnis messen. Und die Julis, die sind da sehr stark, die sind gut aufgestellt, was so das Thema auch der jungen Menschen anbelangt, jetzt auch mit der Kampagne zum Wahlalter mit 16, jetzt auch diese Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass wir einen Haushalt, also Finanzen hinterlassen, die irgendwo noch zu stemmen sind in der jungen Generation. Mhm. Auch das Thema Klimawandel sehr stark gepusht. Das ist für mich entscheidend, ob da jetzt 28 ist, 21, 32, ist für mich nicht entscheidend.
Gibt es da eigentlich große Streitpunkte jetzt zwischen euch als die Großen und den Kleinen? Also jetzt hast du gesagt, die Julis müssen euch quasi vorantreiben. Ist das dann so, bei der SPD war es ja so, dass Kevin Kühnert sich aufgelehnt hat quasi gegen die GroKo. Gibt es bei den Julis ähnliche Streitpunkte eben?
Derzeit nicht.
Mhm, also klar ist das.
Also gibt's immer. Ich gehöre dazu. Also der einzige Punkt, den ich jetzt sehen würde, wäre der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mhm. Die jungen Liberalen sind da sehr viel weitgehender als die FDP.
Das heißt, inwiefern weitgehender? Ist das diese 86-Cent-Erhöhung?
Also 86-Cent-Erhöhung ist jetzt mal ein Teil.
Ja.
Weil also wir Freien Demokraten sind der Meinung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss reformiert werden. Mhm. Wir haben 17 Fernsehsender und ich glaube 58 Radiosender, die öffentlich-rechtlich betrieben werden. Das ist weit, weit über dem, was man Grundversorgung nennen kann. Also es muss reformiert werden. So, und da gibt es halt verschiedene Überlegungen. Die Jungliberalen sagen, wir machen einen harten Cut. Wir machen nur noch einen öffentlich-rechtlichen Sender und ein regionales Programm. Und ansonsten kürzen wir die Beiträge um 50%. Das ist die Position der Liberalen. Wir Freie Demokraten und die FDP ist da etwas moderater. Mhm. Wir sagen ein Moratorium bei den Beiträgen, also das reicht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt jetzt schon 8 Milliarden Euro im Jahr. 8 Milliarden Euro, der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt.
Ja.
So, da sagen wir als FDP, das muss reichen. Mhm. Reformiert euch, restrukturiert euch, gewinnt auch eine junge Zielgruppe.
Ja.
Also die in deinem Alter, das schaut kaum eine ARD, ZDF oder das dritte Programm Bayern im Bayerischen Rundfunk.
Das stimmt, ja.
Ist Tatsache, also die Zahlen zeigen es ja. Dass die größte Zielgruppe, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzt, ist über 65. Mhm. Ist auch okay, aber wenn es die Grundversorgung ist, dann muss da mehr gehen. Ja. Und das ist der Punkt der FDP. Die Jungliberalen würden sagen, reformieren, seit 20 Jahren fordern wir eine Reform, wir müssen jetzt einen harten Cut machen. Das ist jetzt gerade so, ja, kein richtig harter, taffer Streitpunkt, aber schon, also da merkt man zum Beispiel, dass die Jugendorganisationen sehr viel weitergehen.
Okay. Und glaubst du denn, dass bei der nächsten Bundestagswahl, also im nächsten Jahr, dass der Bundestag jünger wird? Und würdest du dir das wünschen?
Also ich hoffe, dass er jünger wird. Mhm. Ja, ich würde es mir wünschen. Ich finde, der muss vielfältiger werden.
Ja.
Das nicht nur Mann-Frau, sondern auch, no offense, aber wir haben viele Beamte, viele Juristen. Mhm. Wir haben, ich glaube, nur 7 Handwerker von 709 Abgeordneten.
Das ist wenig.
Ja, finde ich auch. Also er soll schon jünger werden, gleichzeitig, man muss schon darauf achten, dass Politik nicht so ein Karriereweg ist. Also ich finde, wer in die Politik geht, der sollte, wie formuliert man das jetzt richtig, der sollte mal einen richtigen Job gearbeitet haben, der sollte eine richtige Ausbildung haben, der sollte wirklich mal das, was man so als echtes Leben bezeichnet, auch mal Erfahrung gesammelt haben. Aber ansonsten, dass nur alte, weiße Männer die Politik bestimmen, die Zeit muss vorbei sein.
Mhm. Ja, cool. Das klingt nach einem guten Ansatz. Ja. Ich habe jetzt auch schon einige jüngere Kandidaten getroffen und manche interviewt. Und ich würde es auch denen wünschen, dass sie es in den Bundestag schaffen. Weil ich glaube, allein wenn das Alter ein bisschen sinkt, könnte es schon was bringen.
Ja, man muss gucken. Also ich glaube, der Bundestag hat viel mehr Reformbaustellen als nur das Durchschnittsalter der Abgeordneten. Wir sind viel zu groß. Also er muss kleiner werden, der Bundestag. 709 ist viel zu viel. Wir haben auch sehr, sehr eingefahren diese Grundannahme, die gute Idee von der falschen Partei ist eine schlechte Idee. Also man arbeitet nicht am Projekt, man arbeitet sehr stark an den Parteifarben. Wir machen wahnsinnig viel Parteitaktik im Bundestag. Oh, da ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wir müssen noch schnell irgendwas machen, was meiner Partei in Nordrhein-Westfalen hilft. Das ist, ich finde das fahrlässig. Also das ist eine Katastrophe. Man muss an Projekten arbeiten. Wir haben Probleme der Digitalisierung, was sind die besten Ideen, das Problem zu lösen. Wir haben Probleme der Bildung, was sind die besten Ideen, das zu lösen. Und das, da darf die Parteifarbe nicht so relevant sein. Also mal die Nazis außen vor gelassen, ja. Aber die Parteifarbe darf nicht relevant sein, insbesondere auch dieser Blick auf andere Wahlen darf nicht relevant sein. Deswegen wäre ich ein großer Freund davon, wir harmonisieren die Legislaturperioden. Alles 5 Jahre. Und dann könnten wir darüber streiten, ob wir alles an einem Tag wählen, alle Länder und den Bund an einem Tag, oder ob wir den Bund an einem Tag wählen und 2,5 Jahre später alle Länder. Aber dass wir das harmonisieren.
Das weil jetzt gerade ist das so ganz komisch gestaffelt, ne?
Naja, das hat sich halt einfach, es ergibt sich durch die unterschiedlichen Wahltermine, durch die unterschiedlich langen Legislaturperioden. Mhm. Wir haben ständig Landtagswahlen. Ja. Und die Landtagswahlen, die spielen einfach im Bundestag eine große Rolle. Mhm. Ich halte das für einen Fehler.
Ja, also würdest du sagen, dass es besser ist, wenn man Bund und Länder klarer trennt? Oder jetzt nur auf Wahlkampf
also, sozusagen? Also was die Wahlen anbelangt, schon. Ja. Aber ansonsten ist es ja eigentlich sauber geregelt in unserem Föderalismus. Da weiß man ja, wer für was zuständig ist. Manchmal sind alle ein bisschen zuständig, was auch wirklich schwierig ist. Ja. Also wir brauchen eine neue Föderalismusreform. Das ist auch die FDP am Pushen, dass wir das in der nächsten Legislaturperiode hinkriegen. Wir müssen ein paar Sachen sauberer trennen. Aber das war gar nicht mein Punkt. Also ich meine jetzt wirklich die Wahlkämpfe. Ja. Weil man muss auch mal Zeit haben zu regieren. Und wenn wir ständig irgendwo einen Wahlkampf haben, dann auch wenn man da sehr idealistisch ist und auch sich davon versucht frei zu machen. Es schwingt immer ein bisschen mit. Und deswegen würde ich das sauber trennen. Aber es ist leider keine Debatte, darüber findet keine Debatte statt.
Schade.
Ja, finde ich auch.
Und Föderalismusreform, was würdet ihr euch da wünschen?
Vielleicht etwas klarere Zuständigkeiten. Vielleicht nur ein Beispiel in meinem Bereich Bauen und Wohnen.
Ja.
Wir haben einen Regelungsrahmen auf Bundesebene. Zum Beispiel das Baugesetzbuch. Dann sind die Bauordnungen sind Landesebene und die Umsetzungsbestimmungen sind kommunale Ebene. Jeder hat da ein bisschen was mit rein zu wursteln und die Bauordnung in Bayern legt fest, dass die Sprossen in einer Treppe so und so viel weit auseinander stehen dürfen, in Baden-Württemberg so und so viel weit. Also das ist schon sehr kleinteilig und sehr fitzelig. Und da wäre es zum Beispiel gut, wenn man sagt, man hätte mehr Zuständigkeit, jetzt weil ich Bundespolitiker bin, gerne auf Bundesebene, dass man etwas einheitlicher regelt, auch etwas einheitlicher entschlagt. Das fände ich gut, also auch bei der Bildung. Der Föderalismus hatte seine Berechtigung in der Bildung, allerdings steht er uns momentan ein bisschen im Weg, finde ich. Wenn man sich sieht, ich will jetzt kein Berlin-Bashing betreiben, aber wie weit das Abitur in Berlin vom bayerischen Abitur entfernt ist. Oder auch wie unterschiedlich teilweise in den MINT-Fächern abgeschnitten wird. Da wäre es besser, wenn man einen einheitlicheren Weg finden würde. Auch die Digitalisierung der Bildung. Dass jeder wurschtelt irgendwie vor sich hin. Dann macht das Saarland, macht eine Bildungscloud. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Leute wohnen im Saarland? 200.000? Ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Oder 500.000? Also ich wollte nur sagen, also es gibt auch bei der Bildung gewisse Vorteile, wenn man es auf Bundesebene zusammenziehen würde. Und da müssten wir wieder mal drüber reden.
Ja. Ja, ich hatte immer das Gefühl beim Thema Bildung, dass das irgendwie unfair ist, wenn man in NRW nur 4 Leistungskurse belegen muss und in Niedersachsen zum Beispiel 5, beziehungsweise nicht Leistungskurse, aber Prüfungsfächer.
Ich schließe mich da an, das ist ein bisschen unfair. Also es gibt ja auch Länder, die geben Zielquoten vor. Wir hoffen, dass 1/3 unserer Schüler das Abitur machen. So, und wenn man jetzt sagen würde, okay, wir tun alles, individuelle Förderung, Digitalisierung, um diesen Drittel die Chance zu ermöglichen, dann wäre es ja okay. Ja. Aber in der Regel senkt man die Standards, damit man dieses Drittel erreicht. Und das ist halt der völlig falsche Weg. Ja. Und ich glaube, da würde eigentlich mehr Einheitlichkeit würde uns gut tun.
Ja. Gibt es denn sonst Aspekte, in denen halt der Föderalismus, so wie er jetzt gerade besteht, sehr sinnvoll ist?
Fangfrage.
Ja. So war es nicht gemeint.
Ja, also ja, die Aspekte gibt's.
Aber es ist schwer, darauf zu kommen.
Ja, also die große Kompetenz der Länder ist ja zum Beispiel Bildung. Mhm. Wie gesagt, da wäre mehr Einheitlichkeit gut. Zweite große Kompetenz, innere Sicherheit.
Ja.
Aber auch da, wir haben 16 Verfassungsschutzämter, das im Saarland, no offense Saarland, aber das im Saarland hat irgendwie 17 Mitarbeiter. Ja. Und also auch da würde gleichzeitig gehen uns Gefährder durch die Lappen. Da würde mehr Zusammenarbeit auch gut tun. Infrastruktur ist Landessache, ist auch gut, ist auch richtig so.
Aber ist auch wirklich ausbaufähig, ne?
Die Infrastruktur, ja. Ist ausbaufähig, ja. Ja, also wir müssten einfach nochmal wirklich drüber reden, wer für was zuständig ist, in welchem Rahmen.
Ja, ich meine, allgemein ist es, glaube ich, immer sinnvoll, wenn man weiß, wer welche Zuständigkeit hat.
Ja, wir wissen es auch, aber es ist so komplex geworden. Und es sind so viele Sachen, die irgendwie alle angehen. Also die Digitalisierung der Bildung ist jetzt gerade ein aktuelles Beispiel.
Ja.
Das muss ja überall klappen. Es darf ja nicht sein, dass weil Bayern mehr finanzielle Spielräume hat als Berlin, dass es in Bayern besser klappt. Das wäre ja sehr, sehr unfair gegenüber den Berlinern, Schülerinnen und Schülern. Ja. Also deswegen auch da wieder, wenn wir das von Bundesebene aus machen. Also wir haben ja den Digitalpakt Schule aufgelegt mit 5 Milliarden Euro auf Bundesebene.
Leider, wann kam der?
Der kam letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Leider mit dem Ergebnis, dass die Mittel nicht abfließen. 5 Milliarden Euro reingepackt. Ich glaube, es ist gerade 1 Milliarde abgeflossen. 4 Milliarden liegen noch rum. Hat verschiedene Gründe, aber auch, weil die Schulbehörden unterschiedlich leistungsfähig sind. Okay. Übrigens auch bei der Infrastrukturförderung, weil Bayern eine funktionierende Verwaltung hat, fließen überdurchschnittlich viele Fördermittel nach Bayern, also in ein Land, das aufgrund seiner Stärke eh schon viel hat.
Ja.
Und da gibt's einfach ein paar so Fehlsteuerungen. Ich glaube, da könnte man besser werden.
Okay.
Nein, ich glaube, da müsste man besser werden.
Das ist schön gesagt. Genau, jetzt hast du ja schon öfter gesagt, was hier so dein Amt ist. Erstmal würde ich noch fragen, du hast gesagt, du hast dann direkt den ersten Wahlkampf mitgemacht. Das war dann 2005?
Ja, noch für Westerwelle.
Ah, okay.
Gute alte Zeit.
Ja.
Also mein erster Wahlkampf war mit Guido Westerwelle. Mhm. Und da war ich ehrfürchtig. Ich fand den Typen immer geil.
Ja.
Und als ich ihn das erste Mal dann getroffen habe, so als kleiner Wahlkämpfer, kleiner Junge da am Stand, so habe ich mich gefühlt. Und dann kam der große Guido Westerwelle. Das werde ich nie vergessen.
Hast du eine Anekdote aus dem Wahlkampf?
Aus dem 2005er nicht, aus dem 2009er dann schon mehr.
Magst du davon was erzählen?
Also wir sind 2008, ist die FDP in Bayern in den Landtag eingezogen und direkt in die Landesregierung.
Ah ja.
Und da war natürlich dann 2009 der Bundestagswahlkampf mit Guido Westerwelle an der Spitze wieder, niedrig, einfach und gerecht, Steuersystem, Leistung muss sich wieder lohnen. Also schon auch, wie ich finde, wichtige Themen, die heute noch gelten. Und dann hat er Bayern besucht und dann haben wir mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Bayerns, Martin Zeil, haben wir eine gemeinsame Floßfahrt gemacht. Das ist wirklich berühmt in der Isar, wunderschön. Da kann man ganz, ganz ursprünglich so ein Holzarbeiterfloß ziehen. Also wirklich, stellt euch das vor, 50 riesen Baumstämme nebeneinander gebunden, wirklich, wie man sich das vorstellt. Und da kommt ein Grill drauf, da kommt eine Blasmusik drauf und da kommen 30, 40 Leute drauf.
Ja.
Und damit ein bisschen Show außenrum ist, wenn Guido Westerwelle mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Bayerns da Floßfahrt macht, durften wir junge Leute mit Tracht. Und das war genauso mein Ding. Dann sind wir halt schön in Lederhosen, sind wir da auf das Floß und da hat richtig Spaß gemacht.
Schön.
Nach der Hälfte, weil das dauert sonst 3 Stunden, die Fahrt, nach der Hälfte sind dann Martin Zeil und Guido Westerwelle ausgestiegen und wir hatten das Floß für uns. Als wir dann, angelandet sind, kurz vor München, da waren wir echt beieinander. Da war kein Wahlkampf mehr. Wir haben dann auch irgendwann die Trachten ausgezogen, sind in der Isar schwimmen gegangen.
Ach, schön.
Und immer alles neben dem Floß und dann wurde auf dem Floß gegrillt.
Ja.
Großartiges Event.
Ja.
Aber ich war 2 Tage außer Gefecht gesetzt dann.
2 Tage lang?
Ja, dann frisch gezapftes Bier, dann kam die Schlafsaal dazu.
Ja.
Stimmung war Bombe.
Ja.
Und damals war ich noch fit, ja.
Ja, klingt nach einer schönen Geschichte.
Das war, ja, denkwürdig.
Ja, und deine wievielte Legislaturperiode ist das dann jetzt hier?
Das ist meine erste.
Deine erste?
Das waren meine ersten 3 Jahre.
Ja.
Und vielleicht habe ich deshalb auch noch dieses Bild, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Eben, wie gesagt, die gute Idee von der falschen Partei ist eine schlechte Idee. Mhm. Ich finde es ganz schlimm. Oder dass wir zwei Sitzungen brauchen, um eine Tagesordnung für einen Ausschuss festzulegen.
Ja.
Das kannst du niemandem erklären, warum wir zwei Sitzungen nur für eine Tagesordnung brauchen.
Das ist so, als würde man im Matheunterricht erstmal besprechen, was man in der nächsten Stunde macht, oder?
Ja, jetzt ist aber die Schule keine Demokratie.
Ja, das stimmt.
Nee, weil das würde bedeuten, du besprichst zwei Stunden ineinander, was ihr in Mathe in der dritten Stunde macht.
Ja.
So ungefähr ist das hier. Und das ist, wenn man aus der Selbstständigkeit kommt, auch ja, gearbeitet hat, wo einfach dann auch Leistungsdruck da ist, wo es auch mal schnell gehen muss, und dann kommst du im Bundestag und das entschleunigt dich total.
Mhm.
Das ist schon schwierig. Werde ich nie vergessen. Das erste, was ich gebraucht habe, als ich 2017 eingezogen bin im Bundestag, ist ein Faxgerät. Ich hatte in meinem Leben noch nie ein Faxgerät, auch als ich selbstständig war.
Ja.
Das haben wir damals schon alles mit E-Mail und Fax gemacht, etc. Aber ohne Faxgerät im Bundestag,
geht gar nicht.
2017, vergiss es.
Ja.
Vergiss es. Und dann haben wir die Verwaltung angerufen. Ja, hallo, Büro Föst, bin hier neu. Ich brauche ein Faxgerät. Und dann sagt der eiskalt, dann faxen Sie uns den Antrag. Ich so, was?
Ja, mit welchem Faxgerät? Ne?
Wir sind dann zu den Grünen ins Büro und haben gefragt, ob wir den Antrag faxen dürfen. Und die waren so nett und haben uns faxen lassen.
Ja, ich habe Ähnliches von Olaf Inderbeek gehört.
Ja, das glaube ich.
Und da hieß die Folge dann tatsächlich auch Faxen in Absurdistan, weil das die gleiche Geschichte war mit dem Faxgerät. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch 2020 noch nicht anders. Ne?
Ich weiß es nicht.
Also es würde mich zumindest nicht wundern.
Mich auch nicht. Was auch hart war, als man dann die Büroräume zugeteilt bekommen hatte, dann muss man Schlüssel abholen.
Ja.
Und dann hieß es so, okay, lieber neue Abgeordnete, die Schlüsselstelle hat am Mittwoch von, ich glaube, 12 bis 16 Uhr offen. Und dann gehst du halt dahin mit deinem Berechtigungsschein, dann stehst du in der Schlange, alles fein, und dann wirst du vorgelassen. Das ist natürlich noch riesen Achtung vor dem ganzen Mann.
Ja.
Oh, jetzt kriegst du die Schlüssel für deine Büroräume. Oh. Und dann sagst du so, ja, wer sind Sie? So, ja, Föst mit F. Ich habe hier im Kaiserhaus Büroräume. Ja, Berechtigungsschein, okay, einen Zettel vorgelegt. Und dann nimmt er den Zettel, geht an einen riesen Aktenschrank, zieht einen riesen Aktenschublade raus, geht da durch, aha, Föß, ja, da ist er, nimmt da einen Schein raus und spannt ihn in seine Schreibmaschine ein.
Nein.
Ohne Scheiß. Und dann ist er da original im Zwei-Fingersystem, so klick, 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 klick. Oh Mist, vertippt. Raus, zerrissen, Aktenschrank auf, Zettel raus, Schreibe. Unglaublich.
Das ist erstaunlich, wie das hier funktioniert. Ne?
Ja. Ist aber, also erklärt auch einiges.
Aha.
Meine, wir haben hier 2018 WLAN bekommen. Wir hatten vor 2018 kein WLAN, kein Witz.
Gott. Und wie hat man dann gearbeitet? Einfach mit mobilen Daten immer oder halt einfach nicht digital?
Also wenn ihr Zuhörer es nicht weiter sagt, ja, aber wir hatten einen Giga-Cube, einen Daten-Cube.
Ja,
aber
ein Hotspot
quasi. Ja, den wir selber gemacht haben, unser eigenes WLAN. Mhm. Aber jetzt natürlich die Frage, wie sicher ist das?
Mhm.
Und wie sinnvoll ist das, wenn dann die Abgeordneten selber ihr... Also man kann über den Bundestag wirklich einige Anekdoten erzählen, auch wenn man erst 2017 eingezogen ist.
Ja. Hast du noch ein paar auf Lager? Ich finde es immer spannend zu hören.
Ja. Jetzt so keine
okay. Akut. Okay, dann wie bist du beim Thema Bauen gelandet? Hat dich das schon immer interessiert oder war da gerade ein Platz frei?
Nee. Wichtige Erwähnung, die Freien Demokraten besetzen ihre Posten nach Fähigkeit.
Okay, das ist beruhigend zu hören.
Ja. Jetzt habe ich mich aber unterschwellig echt selber gelobt.
Es sei dir gestattet.
Danke. Ich bin in der Tat aus der Familienpolitik zum Bauen gekommen.
Mhm.
Weil, also ich habe auch als zweite Aufgabe jetzt hier, Legislaturperiode, bin ich im Familienausschuss, bin für alles zuständig, was nach der Trennung passiert, also die unschönen Sachen, Unterhaltsrecht, Umgangsrecht, Namensrecht und so weiter und so fort. Aber ich bin eigentlich zum Bauen gekommen, weil ich die Frage nicht beantworten konnte, wie sich Familien in München noch einen Wohnraum leisten können.
Ja.
Und das...
Geht das überhaupt noch?
Ja, also nee, also eigentlich nicht. Eine Familie, wo, keine Ahnung, vielleicht mit einfachen Jobs, eher bei Lidl, sie vielleicht Büromitarbeiterin, wie die sich Wohnraum leisten können und dann auch noch den Kindergarten und so weiter und so fort. Da fehlt mir nach wie vor die Fantasie, deswegen ist es so dringend notwendig, dass wir die Wohnkosten in den Griff bekommen.
Okay.
Und das sieht leider nicht so gut aus derzeit.
Ich meine, hier in Berlin haben wir auch explodierende Mieten und alles.
Naja, nicht mehr, ich habe jetzt den Mietendeckel.
stimmt. Findest du denn, dass das was Sinnvolles ist?
Der Mietendeckel funktioniert überhaupt nicht.
Okay, wie sollte er funktionieren und wo liegt der Fehler im System?
Also der Mietendeckel in Berlin legt fest, also die Stadt, das Land legt fest, wie viel Euro Quadratmeter Miete du als Vermieter verlangen kannst. Also es ist ein staatlich reguliertes Preissystem. So. Der soll das Ziel haben, die Mieten zu senken. Mhm. Und seit dem 1.12. gibt es auch das Recht, die Miete wirklich zu senken. Die erste Stufe war, die Mieten dürfen nicht steigen. Man hat den Deckel eingezogen. Die zweite Stufe war, 1.12., jetzt darfst du die Miete sogar senken.
Ja.
Das hat auch funktioniert. Also in Berlin sind die Mieten im Schnitt um 4% gesunken.
Ist, klingt erstmal gut für den Verbraucher.
Ja, weil wenn du 1.000 Euro Miete zahlst oder 500 Euro Miete zahlst, dann sind das 2 Euro im Monat. Fair enough, ja? Warum nicht? Ja, besser als nichts.
Ist ein
besser,
Eis.
Besser als nichts.
Ja.
Alle Experten haben davor gewarnt, durch das staatliche Preisregime wird das Angebot an freiem Wohnraum drastisch zurückgehen.
Mhm.
Weil einfach die kleinen Vermieter, die Genossenschaften, die ältere Dame, die das als Altersvorsorge hat, die gehen nicht mehr auf den freien Markt. Die tun sich das nicht mehr an.
Mhm.
Weil auch es ist diese Behauptung, der Vermieter hätte eine gigantische Rendite. Die stimmt nicht, die lässt sich nirgends bestätigen.
Mhm.
Auch wenn man sich die großen Vermietungskonzerne anschaut, Klammer auf, ich finde es auch schwierig, dass es die gibt, Klammer zu. Aber auch wenn man die sich anschaut, die haben 3-4% Rendite.
Mhm.
Dafür steht Google und Apple nicht mal auf.
Ja.
So, jedenfalls die werden aus dem Markt gedrückt, weil sie sich das Vermieten nicht mehr leisten können, weil sie Verlust machen mit ihrer Wohnung.
Ja.
Und dann jetzt gibt es erste Zahlen zum Mietendeckel und alle Befürchtungen wurden übertroffen. Es ist noch viel schlimmer gekommen als befürchtet. Also die Mieten sind um 4% gesunken, fair enough.
Mhm.
Aber der angebotene freie Wohnraum, angenommen du willst umziehen und suchst neue Wohnung, ist um 52% zurückgegangen.
Wow.
Also es ist nur die Hälfte der Wohnungen von vor Mietendeckel sind im Markt.
Mhm.
Gleichzeitig, wenig verwunderlich, sind die Anzahl der Bewerbungen um freien Wohnraum um 181% nach oben gegangen.
Mhm.
Also wenn sich vorher 200 Menschen die Wohnung angeschaut haben, sind es jetzt einfach gesprochen 400.
Ja.
Und das ist einfach brutal. Die soziale Selektion ist noch drastisch schärfer geworden.
Mhm.
Die Wohnung kriegt nicht die alleinerziehende Mutter mit Haustier, sondern der gut verdienende junge Kerl mit einem super Job bei Microsoft, der kriegt die Wohnung.
Ja.
Der am meisten davon profitiert vom Mietendeckel, ist der besser Verdienende, der eine Altbauwohnung hat.
Mhm.
Der darf die Miete sehr, sehr stark absenken,
ja,
hat aber immer noch ein sehr, sehr hohes Einkommen.
Ja.
Also dieser Mietendeckel sinkt im Schnitt die Mieten 4%. Es ist okay.
Mhm.
Gleichzeitig zerstört er den Mietmarkt. Die Genossenschaften sind die besten Vermieter.
Mhm.
Die haben angekündigt, statt 6.000 geplante Wohnungen 2022 zu bauen, nur noch 1.000 Wohnungen zu bauen.
Mhm.
Die großen Mietwohnungsanbieter haben angekündigt, ihre Investitionen in den Wohnraum, energetische Sanierung, altersgerechtes Wohnen, deutlich zurückzufahren. Da war die Rede von, statt 7 Milliarden Euro wird nur 5 Millionen Euro investiert.
Das ist ja nichts im Vergleich.
Nee, es ist nichts im Vergleich. Wir müssen beim Klimawandel im Gebäudebestand liefern, sonst werden wir die Klimaziele Paris nie erreichen.
Ja.
Und in Berlin wird jetzt nicht mehr saniert, weil irgendeiner muss es ja zahlen.
Mhm.
Und also weder soll nur der Vermieter noch nur der Mieter es zahlen. Es muss irgendwo ein fairer Ausgleich sein, aber der Vermieter macht es halt gerade nicht mehr, weil er bei der Wohnung in der Regel drauflegt. Also der Mietendeckel, der zerstört gerade den Wohnungsmarkt in Berlin.
Mhm.
Gleichzeitig, wenn man nach Hamburg schaut, die haben in den letzten 3 Jahren, in den letzten 5 Jahren sogar, extrem viel neues Bauland geschaffen.
Mhm.
Die haben neue Stadtgebiete ausgewiesen und neues Bauland geschaffen und haben extrem viele Wohnungen gebaut. In Hamburg stagnieren die Mieten. Als einzige große Stadt in Deutschland stagnieren die Mieten. Die sind nicht gestiegen 2020. Es gibt sogar Forscher, die davon ausgehen, dass es 2021 in Hamburg sogar sinkende Mieten gibt, weil so viel Wohnraum geschaffen wurde.
Und also das hat Hamburg alles richtig gemacht.
Also aus, wie ich finde, Mietersicht und als Bau- und wohnpolitischer Sicht schon.
Ja.
Und es könnte, also man kann Hamburg auch nacheifern.
Mhm.
Und wenn man sagt, okay, gut, wir wollen nicht so viel Bauland ausweisen, dann kann man wenigstens nach oben bauen. Man kann Dach aufstocken und Dachböden ausbauen.
Mhm.
Was großartig wäre aus Mieter- und Vermietersicht, weil wenn ich das Dach ausbaue, der Boden ist schon bezahlt. Und das ist ein Preistreiber, der Boden. Mhm. Und nachdem der schon bezahlt ist, kann ich günstigen Wohnraum auf den Dachböden und Flachdächern der Städte schaffen. Also es gibt sehr viel bessere Möglichkeiten als den Berliner Mietendeckel.
Ja, ich fände es auch schön, wenn man dann sagen würde, man macht eine Art Dachterrasse mit Grünflächen. Wäre ja auch noch was für die Umwelt getan.
Ja, da hat die FDP auch eine sehr saubere Positionierung. Mhm. Wenn man Wohnraum schafft, muss man Ausgleichsflächen und Abstandsflächen kaufen. Also Ausgleichsflächen, weil du Boden versiegelst, musst du woanders Boden kaufen. Ist eigentlich okay, ja. Aber mittlerweile hat das, also der Mechanismus, der funktioniert nicht mehr richtig. Mhm. Wenn du in München baust, musst du mittlerweile nach Niederbayern und da Boden kaufen als Ausgleichsfläche, weil du einfach in Oberbayern nichts mehr kriegst.
Ja.
Gleichzeitig finden die Niederbayern das total bescheuert, wenn München.
Weil die ja gerne ihr eigenes Land hätten. So.
Wir als Freie Demokraten sagen, Dachbegrünung und Fassadenbegrünung kann man anrechnen bei Ausgleichsfläche und Abstandsfläche. Ja. Dann hätte man einen starken Anreiz, die Fassaden zu begrünen, die Decke zu begrünen und man würde den Bodenverbrauch, weil der verkaufte Boden, der ist halt dann auch irgendwo verkauft. Ja. Man würde den Bodenverbrauch reduzieren. Das wäre für uns ein cooler Ansatz. Aber sehen leider nur wir so.
Wen müsste man denn davon überzeugen?
Also die Landesebene müsste das entscheiden und dann die Kommune müsste es umsetzen. Ja. Aber CSU in Bayern, vergiss es.
Wie viel Prozent hat eigentlich die FDP in Bayern?
Schalala, schalala. Also wir kämpfen in Bayern um die 5%-Hürde. Für die Landtagswahl. Ja. Für die Bundestagswahl pendeln wir immer auf Deutschlanddurchschnitt. Mhm. So zwischen 6% und 8% jetzt. Mhm. Für die Landtagswahl sind wir auf 5%.
Ja.
Das finde ich nicht geil.
Nee, ist ausbaufähig.
Ja, aber wir haben in Bayern leider... Wir hatten eine sehr wechselhafte Geschichte. Wir sind mal eingezogen in den Landtag, sind wieder rausgeflogen, waren wieder drin, dann waren wir draußen, drin. Angenommen, also wir sind 2018 wieder eingezogen im Bayerischen Landtag, wir waren vorher nicht drin. Wenn wir 2023 im Bayerischen Landtag bleiben, wäre es das erste Mal in 40 Jahren. Mhm. Also die FDP in Bayern, sie ist großartig,
ja.
Aber nicht auf dem Niveau, wo ich sie gerne sehen würde.
Ich habe gehört, da gibt es einen guten Vorsitz.
Ja, Mann! Also wir tun sehr viel. Was mir sehr wichtig ist, die FDP in Bayern hat die Kommunalpolitik lange vernachlässigt. Mhm. Man konnte, als ich 2013 Generalsekretär geworden bin in Bayern, in jedem Kreisverband, von Tirschenreuth bis Hof bis Cham, konntest du über die große Politik reden. Mhm. Steuersystematik, die Deutschland-Russland-Verhältnis, NATO, UN, große Politik, konntest du überall machen. Mhm. Aber du konntest mit unseren Leuten vor Ort, nicht über die Ampelschaltung im Seniorenheim reden.
Ja.
Nicht über, haben wir genug Abfalleimer, haben wir genug Busstationen. Das ging nicht. Und das haben wir seit 2013 ganz, ganz massiv daran gearbeitet, dass die FDP in Bayern eine starke kommunale Basis bekommt.
Ja.
Und jetzt 2020 im Frühjahr haben wir über 100 neue Rätinnen und Räte in Bayern gewonnen. Also wir sind von knapp 300 auf über 400 kommunale Mandatsträger gesprungen.
Ja.
Das heißt, auf der Ebene haben wir schon mal Erfolg. Und ich glaube, mit einer stabilen Basis, mit einem Ansprechpartner vor Ort, mit netten Leuten, die sich um die Kommunalpolitik kümmern, hat die FDP in Bayern dann auch eine Basis, auf der sie aufbauen kann.
Das heißt, man braucht erstmal die Erkenntnis, okay, Kommunalpolitik ist wichtig und dann konnte man da anpacken und angreifen.
Also man muss das auch vorantreiben. Mhm. Also Erkenntnis allein reicht nicht. Politik ist auch viel Management, es ist viel Operatives, auch viel kleinere Kreisverbände. Ja, in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern haben wir vielleicht 30 Mitglieder. Mhm. Dem muss man schon helfen, die Kampagne zu machen. Dem muss man helfen, wirklich so simple Sachen, das Plakat gestalten.
Dem muss man helfen. Das heißt, wer hilft dann konkret?
So, der Landesverband macht Angebote. Wir haben hier eine Grafikerin angestellt für die Kommunalwahl. Wir haben hier einen Online-Konfigurator für Kampagnen. Hier ist nochmal Geld. Also wir als Landes auf Landesebene haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um unseren Untergliederungen im Kommunalwahlkampf zu unterstützen.
Okay.
Und es hat sich gelohnt, weil also wir brauchen mehr Rätinnen und Räte in Bayern. Mhm. Und ist natürlich auch ein Erfolg, wenn ein kleiner Kreisverband mit 20 Mitgliedern das erste Mal in der Kommunalwahl antritt und dann kriegen sie gleich eine Mandatsträgerin. Das ist ein super Boost.
Ja, eben, klar.
Ist geil, ja.
Vor allem ist man dann, glaube ich, auch richtig motiviert zu arbeiten, weil man weiß, okay, da stehen Leute dahinter, die wollen, dass sich was ändert.
Definitiv. Cool. Definitiv. Und die die Nachbarn, die Freunde, Bekannte vor Ort, die finden es ja auch cool. Oh, ich kenne jetzt einen Stadtrat, eine Stadträtin, ja, geil.
Genau.
Also es fühlt sich gut an.
Ja. Und genau, du bist dann hier im, wie heißt der Ausschuss?
Ich bin im Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunales.
Okay.
Kurz im Bauausschuss.
Ja, und wie viele Leute sind da drin? Ungefähr?
32.
Ach so, das ist ein relativ großer Ausschuss.
28. Also die FDP hat 3 Mitglieder im Bauausschuss. Die AfD-Heimis haben auch 3. Linke, Grüne haben 2. Und CSU und CDU viele. Und SPD ein bisschen weniger als viele.
Okay. Und genau, wie sieht so... Also du bist in dem Ausschuss und dann noch in dem...
Im Familienausschuss.
Genau. Wie bist du dann im Familienausschuss gelandet und wie kriegt man das alles unter einen Hut, zeitmanagementmäßig?
Man hat hervorragende Mitarbeiter, die einem das alles vorbereiten, die einen triezen.
Ganz kurz zwischendurch, wie viele Mitarbeiter hast du hier in Berlin?
4.
Okay. Und
ich habe einen Büroleiter, Juliane für die Familienpolitik, Stefan für Bauen und Wohnen und eben mein Social Media Magier James für die Vermarktung.
Ja, okay, gut. Dann, und in Bayern hast du da auch einen eigenen?
Habe ich noch, ja.
Und wie viele Leute sind da?
Eine.
Ah, ja.
Ich habe eine Stadthalterin in München, die mir den Rücken frei hält im Wahlkreisbüro. Ja. Und das ist unser Wahlkreisbüro in München. Falls ihr mal in München seid, Baderstraße, Ecke Fraunhoferstraße. Fraunhoferstraße, bekannt durchs Bergwolf, beste Currywurst in ganz Bayern. Erwähnenswert. Also falls ihr mal da seid, schaut vorbei. Grüße, das ist nämlich ganz witzig. Unser Wahlkreisbüro ist ein ehemaliger Schulladen. Also riesen Fensterfront und
ja.
Der Schuhhändler hat seine Beleuchtung da gelassen, also wir haben super ausgeleuchtete
Stadtteil.
Und ich werde das nie vergessen. Ist nicht einfach in München Büroräume zu finden. Und dann habe ich irgendwann den Vermieter angerufen. Ich habe gesehen, der Schulladen wird aufgelöst, wir würden uns gerne mieten. Und dann fragt mich der Vermieter in München, sind Sie ein Friseur? Ich so, nee. Politik, FDP? Aha, Sie sind kein Friseur. Ja, ich bin kein Friseur. Okay, dann kriegen Sie den Laden. Ich weiß bis heute nicht, warum ich zweimal gefragt wurde, ob ich Friseur bin. Ich
ganz komisches Kriterium.
Ablehnung gegenüber Friseuren.
Ja, es ist so ganz egal, was Sie machen, aber Hauptsache kein Friseur.
Genau.
Ne? Komisch, okay.
Ja, und dann haben wir jetzt unser Bürgerbüro.
Ah ja, gut. Und dann zurück zur Frage, wie du im Familienausschuss gelandet bist und wie man das halt alles vereint.
Also ich war, wie gesagt, ursprünglich... Schwerpunktmäßig war ich in der Familienpolitik und bin über die Familienpolitik zur Baupolitik gekommen. Ich bin deshalb noch im Familienausschuss, weil ich eine sehr klare Meinung habe, dass das moderne Familienbild, das wir heute haben, also Mutter und Vater erziehen die Kinder, Mutter und Vater sind zuständig für das Einkommen der Familie. Das hat sich ja grundlegend geändert. Meine Rolle als Vater ist eine ganz andere Rolle, als mein Vater als Vater hatte.
Ja.
So, und dieses moderne Bild, das müssen wir uns erhalten nach der Trennung. Auch wenn Trennungen schwierig sind und auch wenn es hart ist, nach der Trennung ist es in 92% aller Fälle immer noch so, einer erzieht, einer zahlt.
Mhm.
Und das ist einfach das Familienbild aus dem letzten Jahrhundert.
Mhm.
Und das will ich eben ändern.
Ja.
Und deswegen bin ich noch im Familienausschuss und für alles zuständig, was nach der Trennung passiert. Aber ja, es ist schon viel hin und her gerenne.
Ja.
Es ist schon einiges an Arbeit, aber es macht Spaß. Und wie gesagt, ohne meine guten Mitarbeiter wird es auch nicht funktionieren.
Das glaube ich. Ich glaube, Politik ist viel Teamwork, vor allem hier.
Ja, definitiv.
Ja.
Sehr schön formuliert, ja.
Ja.
Wenn man das Teamwork jetzt noch ein bisschen über die Parteigrenzen ausdehnen könnte, um zum Thema von vorhin zurückzukommen, dann wäre es noch besser.
Wie ist denn die Zusammenarbeit so jetzt zum Beispiel in den Ausschüssen mit anderen Kollegen aus anderen Parteien und Fraktionen?
Ja, schwierig. Da gibt es eine klare Trennung zwischen Regierung und Opposition.
Ja.
Und in der Opposition, also ich habe es eine Zeit lang versucht, gemeinsame Initiativen auch zu starten, aber das hat wahnsinnig viel Kraft gekostet, weil man ringt dann wirklich um jeden Satz und bis es dann in jeder Fraktion satisfaktionsfähig ist und beschlossen werden kann. Und irgendwann habe ich es dann sein lassen, weil der Aufwand irgendwie nicht im Verhältnis zum Ertrag stand. Und dann versuchen wir es halt jetzt wieder als Einzelkämpfer, wobei ich das echt schade finde.
Ja.
Also man könnte mehr gemeinsam machen.
Okay, das betrifft ja jetzt die Ausschüsse vor allem. Wie sieht das sonst so aus? Geht man nach Feierabend nochmal mit anderen Fraktionsmenschen was trinken oder so?
Naja, nach Feierabend, also ich fange um 8 an und bin meistens um 22 Uhr fertig.
Mhm.
Also es gibt wahnsinnig nette Kollegen und es gibt auch Freundschaften, die dann über Parteigrenzen hinweg entstehen, aber echt Hand aufs Herz. Wenn ich dann fertig bin, bin ich auch froh, wenn ich hier raus bin.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich gehe dann in mein Zuhause, also ich schlafe hier im Hotel seit 3 Jahren. Mhm. Ich gehe dann zurück zu meinem Hotel, hole mir noch was zu essen, lege mich aufs Bett, schaue Fernsehen, schlafe ein.
Ja.
Das ist so mein Feierabend. Mhm. Das ist für mich auch okay. Also ich habe dann die Kolleginnen und Kollegen ausreichend am Tag gehabt, sodass ich mir dann den Feierabend etwas abseits gönne.
Das kann ich, glaube ich, auch nachvollziehen. Ja. Man muss ja auch irgendwann mal abschalten.
Definitiv. Außerdem habe ich gute Freunde in Berlin. Freunde, mit denen ich zusammen studiert habe. Mitbewohnerinnen von früher, mit denen wir in WG gewohnt haben. Hier in Berlin. Ja. Und wenn ich dann abends mal frei habe, also no offense gegen meine Kollegen, aber dann besuche ich ja noch gerne mal Freunde.
Ja, eben. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ganz gut, so wenn man mal hier aus dieser Bubble rauskommt.
Es ist schon echt eine Bubble. Es ist wirklich eine Bubble.
Genau, nochmal mit echten Menschen, die eine andere Lebensrealität womöglich haben, spricht.
Ja, wobei, da schwimmt ihr immer so ein bisschen mit, als wären die Politiker nicht so im realen Leben. Aber das stimmt ja nicht. Wir haben ja die gleichen Sorgen wie alle anderen auch. Wir haben ein gutes Gehalt, aber wir spüren schon auch die Sorgen, die Probleme, die da sind. Meine Kinder sind im Kindergarten, meine Frau arbeitet parallel. Jetzt haben wir mit Corona, der Leopold muss in Quarantäne. Was macht meine Frau, was ist mit dem Jonathan? Also wir sind Teil des echten Lebens und nehmen es auch mit. Aber ich bin schon bei dir, aus der Bubble raus, es hilft, als das schadet.
Ja. Aber hast du das Gefühl, dass es dann jetzt nicht in deinem Fall, aber bei anderen Kollegen, die womöglich schon richtig lange hier im Parlament sitzen, dass man irgendwie abgebrüht wird und nicht mehr so wahrnimmt, was die realen Probleme sind?
Ich glaube, abgebrüht trifft es recht gut.
Mhm.
Also man merkt richtig, wie dieses System einen aufsaugt.
Ja.
Also was ich vorhin meinte, eine gute Idee von der falschen Partei ist eine schlechte Idee. Der Gedanke kommt einem Kollegen, der schon mehrere Legislaturperioden im Bundestag ist, gar nicht. Natürlich ist es eine schlechte Idee, wenn es von der FDP kommt. Natürlich ist es eine schlechte Idee, wenn es von den Grünen kommt. Das ist also, man ist da schon so im System drin, dass man nicht mehr bereit ist, die Scheuklappen aufzuklappen. Das nehme ich schon wahr. Ausnahme bestätigen, die Regel gilt nicht für alle, aber dieses System hier oder auch diese Arbeitsumgebung, wo der Abgeordnete schon eine sehr hohe Stelle hat. Ah, Herr Fürst, schön, dass Sie da sind. Herr Fürst, da bin ich in die Tasche dran. Herr Fürst, eine große Freude zu sehen. Herr Fürst hier, Herr Fürst da.
Ja.
Ich merke schon, wie das Leute vereinnahmt. Und da muss man schon aufpassen, dass man da noch sehr, sehr stabil am Boden stehen bleibt.
Ja, aber ich glaube, da hilft wahrscheinlich auch die Familie und so, oder?
Auf alle Fälle.
Ja.
Übrigens, also nicht nur die Kernfamilie, auch die größere Familie.
Ja.
Ich meine Mutter stammt aus einer Familie mit 11 Kindern.
Mhm.
Mein Vater immerhin mit 4 Kindern und große Verwandtschaft.
Ja.
Ich selber komme aus einem Familienunternehmen.
Mhm.
Also meine Familie väterlicherseits ist im Handel. Mein Zwillingsbruder macht das weiter.
Ja.
Und das, da ist natürlich schon ein sehr kerniger Austausch auch da.
Ja.
Ich habe da selber auch im elterlichen Unternehmen mal gearbeitet, unter anderem mit meinem Onkel.
Mhm.
Und wenn der dann hier anruft, so, hey Daniel, was macht denn da in Berlin? Das geht doch nicht weiter. Das ist schon alles sehr kernig und sehr spaßig.
Ja, cool. Das ist doch nice, wenn man da noch so den Austausch hat.
Ja, muss man. Braucht man.
Ja.
Und ansonsten, es wenden sich auch viele Bürgerinnen und Bürger an. Gerade jetzt in Corona, da gibt es unheimlich viele mit Existenzängsten, mit Sorgen, mit Zukunftsängsten. Und die suchen schon das Gespräch und da versuchen wir auch zu helfen.
Ja. Was hältst du denn jetzt gerade von diesem Lockdown-Light? Bist du da bei der Fraktionslinie, dass ihr das Ganze kritisch seht? Also du jetzt?
Ja, ich bin bei der Fraktionslinie. Wenn man zynisch wäre, würde man sagen, wir haben doch gleich gesagt, dass das nichts hilft.
Hm. Also du meinst jetzt auch beim ersten oder jetzt nur den zweiten?
Beim ersten, das haben wir mitgetragen, auch zu Recht. Wir kannten das Virus noch nicht so, wir kannten ja die Verläufe noch nicht so, wir haben noch relativ wenig gewusst. Da war schon, es war richtig, dass man gesagt hat, wir fahren da runter. Aber jetzt weiß man natürlich sehr viel mehr.
Ja.
Würde es uns jetzt gelingen, die Infektion in alten Pflegeheimen zu begrenzen, dann würden wir Menschenleben retten und auch das Gesundheitssystem massiv entlasten.
Ja.
Also ein Schwerpunkt auf diese Einrichtung wäre sehr sinnvoll.
Mhm.
Wir haben es, also mit wir meine ich jetzt Deutschland und Bayern, 7 Monate für die Schulen nichts getan. Man hätte längst überall Luftreinigungssysteme installieren können.
Ja.
Ist nicht unterblieben. Also weil man nicht weiß, was man tun soll, macht man jetzt die Gastronomie zu. Wir sehen seit Mitte, Ende Oktober eine Seitwärtsbewegung bei den Infektionen und beim R-Wert. Also das hat schon vor dem Lockdown-Light angesetzt. ich glaube, durch die sehr appellative Rede unserer Bundeskanzlerin Ende Oktober oder Mitte Oktober, dass da viele Menschen auch angefangen haben, umzudenken, auch wenn man sieht, dass die Infektionszahlen steigen, dass da doch sehr viele Leute vorsichtiger geworden sind. Ja. Und der Lockdown hat diesen Effekt leider nicht verstärkt. Deswegen haben wir nach wie vor die hohen Infektionszahlen. Und deswegen, also ich bin da voll auf Linie, mich ärgert nur, irgendwann müssen wir es aufarbeiten, wer da was an welcher Stelle falsch entschieden hat. Der Wirtschaftsminister in Bayern, ja, Hubert Aiwanger, Freie Wähler, der fällt auf in der Bekämpfung der Pandemie, indem er Wischmops kauft. Weil,
warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Der hat echt als Wirtschaftsminister Wischmops gekauft, um Krankenhauseinrichtungen, medizinische Einrichtungen damit zu versorgen, damit die für reinliche Sauberkeit sorgen können. Kein Witz.
Ja.
Das ist, also wären wir nicht in so einer problematischen Situation, wäre das Realsatire, man würde sich das Maul drüber zerreißen. Dann hat er Vlies gekauft, mit dem er diese FFP2-Masken näht, hat die verteilt an die Landratsämter und hat gesagt, okay, motiviert eure Bürger und Bürgerinnen, dass die jetzt aus diesem Vliesstoff, den ich gekauft habe, Masken nähen.
Selber?
Ja, kein Witz.
Das ist vollkommen absurd.
Ja, voll. Das wird noch viel härter.
Ja.
Gleichzeitig sagen die hochprofessionellen Unternehmen, die diese Masken produzieren, wir haben kein Vlies.
Ja, ich wollte gerade sagen, so denen geht das Vlies ja aus.
So, das ist also wir müssen, wenn Corona durchgestanden ist, müssen wir wirklich mal auch drüber reden, wer da welchen Mist gebaut hat. Ich persönlich habe schon das Gefühl, dass wir viele Maßnahmen nicht ergriffen haben, die uns helfen würden und auch nicht ergreifen. Ich verstehe nicht, warum wir auch nicht mit Massentests arbeiten.
Ja.
Italien, Österreich, Spanien, in Madrid haben große Erfolg mit diesen Schnelltests, wo man wirklich mal sagt, okay, wir haben einen Hotspot in Passau, wo ich studiert habe. Wir testen die gesamte Bevölkerung von 50.000 Leuten durch.
Ja.
Südtirol hat es gemacht. Die haben über 4.000 nicht erkannte Infizierte gefunden, die dann in Quarantäne müssen.
Schon.
Ja. Und die stecken ja keinen mehr an. Also das, ich verstehe nicht, warum wir uns in Deutschland und in Bayern so dagegen wehren.
Mhm.
Also es gäbe viele Maßnahmen, die ich jetzt gerne noch ergreifen würde, die aber nicht ergriffen werden.
Gibt es jetzt eigentlich diesen Test für zu Hause?
Also es gibt eine Menge Schnelltests, aber du hast nicht die Möglichkeit, ihn zu kaufen.
Mhm.
Es sind nur Arztpraxen oder medizinische Einrichtungen, die diese Tests kaufen können.
Mhm.
Das wäre auch so ein Punkt, ja. Goldrichtig, dass wir Weihnachten mit der Familie feiern können.
Mhm.
Das Jahr war echt Mist.
Ja? Ja.
Und jetzt dann Weihnachten ohne meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder, das wäre schon bitter.
Mhm.
Aber warum? Warum kann nicht jeder einfach in die Apotheke gehen, sich diesen Schnelltest holen, am 21. testen, am 23. testen und dann eben alle, die negativ und ohne Symptome sind, schön ganz essen am 24. Für mich ist das nachvollziehbar, für mich ist das logisch. Aber nee, wir machen es nicht. Wir sagen lieber, ihr dürft Danke sagen, dass du deine Mutter sehen darfst und du darfst Danke sagen, dass du deinen Bruder sehen darfst. Aber danach gehst du sofort wieder nach Hause und machst gar nichts mehr.
Ja.
Und das ist nicht mein Menschenbild. Find das schlimm.
Ich glaube auch, dass jetzt, also wahrscheinlich ja doch noch mal ein zweiter noch ein verschärfter Lockdown kommt, oder? Ab dem 27.
Ja, wäre das der endgültige Tod für den stationären Einzelhandel in Deutschland.
Mhm. Ja, und ich glaube auch für Eventbranche und alles.
Das auch, aber die sind ja eh schon... Na, das darf man nicht sagen, nicht gearscht, darf man nicht sagen. Wir sind ja in der Öffentlichkeit.
Aber es ist ja die Wahrheit.
Haben, ja, absolut. Wobei, ich kann es ja noch nachvollziehen, dass wir nicht mit tausend Leuten vor Bühnen in meiner Generation in Fanta 4 zujubeln. Ja, kann das
die kenne ich aber auch noch.
Aber ist noch großartig.
Ja.
Ich hätte sogar Karten gehabt für Mai diesen Jahres, aber ist halt nicht. Ne? Das kann ich ja nachvollziehen, aber... Für den Einzelhandel ist das Vorweihnachtsgeschäft, also für den stationären Einzelhandel ist das Vorweihnachtsgeschäft lebensnotwendig und insbesondere auch das Geschäft zwischen den Jahren, also vom 27.12. bis zum 6.1.
Ja.
Das ist, ich komme aus dem Einzelhandel, meine Familie ist Einzelhändler, ich habe im Einzelhandel gelernt.
Ja.
Das ist mit Abstand die Zeit, in der der höchste Umsatz gemacht wird.
Ja.
Und wenn man das den Menschen wegnimmt, oder den Einzelnen wegnimmt, dann bleibt nur noch Amazon und eBay.
Mhm.
Und das hat die Politik dann angerichtet.
Ja, und Amazon und eBay, da haben wir wieder diesen Teufelskreis, wenn die nicht ihre Steuern vernünftig zahlen und so weiter, dann woher soll der Staat das Geld nehmen, um dann wieder den kleinen Laden zu unterstützen zum Beispiel? Also
absolut, absolut. Und vor allem, wenn wenn der kleine Laden erstmal pleite ist. Mhm. Wer macht denn heute noch neuen kleinen Laden auf? Eben. Niemand mehr. Also der ist weg.
Ja.
Der ist weg. Und deswegen, wir müssen die Infektion unter Kontrolle bekommen. Wir müssen die Zahlen runterbekommen. Ja. Aber wir müssen alle Maßnahmen ergriffen haben, bevor wir in Lockdown gehen. Mhm. Ich finde, das darf nur die Ultima Ratio sein. Erst wenn wir alles vorher getan haben, Luftfilter, kostenlose FFP2-Masken, Massentests, Schnelltest für zu Hause, erst wenn das alles gemacht ist, dann wäre ich bereit zu sagen, okay, gut, hat alles nichts geholfen, wir gehen in den Lockdown.
Ja.
Und freue mich.
Was ich halt auch totalen Schwachsinn finde, ist, wenn du krank bist und zu Hause bist und beim Arzt anrufst und sagst, yo, ich habe Symptome, ja, komm so vorbei zum Test, wo ich mir denke, wenn ich alleine wohne und mit dem Bus zum Arzt fahre, ergibt das weniger Sinn, als wenn ich sage, okay, ich bleibe jetzt 14 Tage allein zu Hause. So.
Ja, aber es ist schon gut, wenn man weiß, ob man positiv oder negativ ist.
Ja, aber da finde ich, wäre es dann angebracht, wenn man sagen würde, okay, wir
schicken jemanden vorbei.
Wir schicken entweder jemanden vorbei oder wir schicken halt ein Paket, wo so ein Test zum Selbstmachen
oder so, ja,
dabei ist.
Also das mit dem Abstrich ist nicht ganz so einfach. Ich habe mir das mal erklären lassen.
Ja.
Ich hab einen Arzt in der Familie, der mich jedes Mal anruft, wenn er in den Nachrichten sieht, wie so ein Schnelltest gemacht wird. Und dann sagt er, zu 80% wird er falsch dargestellt.
Ah.
Also, weil man muss irgendwie nach hinten, unten in den Rachen, aber meistens gehen mit dem Stäbchen nach oben.
Oh,
also,
ja.
Aber ich, wie gesagt, bin da kein Fachmann.
Ja.
Ich glaube schon, dass die Fachleute das richtig machen, aber erst dann geht es mal alarmiert. Aber so ein Schnelltest, das kann man, wie ich finde, ohne Probleme auch zu Hause machen.
Ja.
Oder auch so ein Gurgeltest. Darüber wird in Deutschland gar nicht geredet.
Nee, wie geht das?
Es gibt Gurgellösungen.
Ja.
Da hat eine Schule in Großraum München Erfahrung gemacht. Also man gurgelt eine gewisse Lösung und dann so weiter. Dann spuckt man das in den Napf und dann wird ein Abstrich aus diesem Napf genommen.
Ah, ja.
Und da kann man übrigens Sammeltests machen.
Mhm.
Also auch auf die Gefahr hin, dass ich das jetzt ein bisschen eklig anhöre. Aber die Bavarian Business School in Fürstenfeldbruck, glaube ich. Also vor München.
Mhm.
Die hat in der Tat ihre Klassenverbände mit diesen Sammel-Gurgeltests überwacht. Da hat jeder Schüler mit seiner eigenen Lösung gegurgelt und dann haben sie es alle in den gleichen Eimer gespuckt. Ja, aber dann, also jeder hat seine eigene Lösung, gell?
Ja. Ja, sonst haben wir einfach so einen Super-Spreader.
Ja, genau. Und die haben dann in diesen Eimer gespuckt und dann hat man einen Abstrich aus dieser Flüssigkeit genommen und der Abstrich negativ war, waren alle 30 negativ.
Ja.
Wenn der positiv war, hat man alle 30 individuell getestet.
Ja.
Und damit haben die jede Infektion im Keim erstickt.
Weil, klug.
Ja, wahnsinnig klug. Das könnte man in Schulen in Bayern machen, man könnte es in Altenheimen machen, man könnte, aber da wird nicht mal drüber diskutiert.
Ja.
Und das treibt mich um, das treibt mich echt um.
Ja, ich höre das jetzt zum ersten Mal, das ist doch schade.
Ja, kann man googeln.
Ja.
Sammel Gurgeltests, Bavarian International School. Also tolle Schule übrigens.
Das ist in Bayern, ne? Habe ich gehört. Gutes Bundesland.
In manchen Sachen schon, ja.
Ja.
Ich hatte vielleicht mal eine kleine Anekdote, wo du vorhin nach Anekdoten gefragt hast. Also wir können dreimal im Jahr 50 Personen einladen in einem Bundestag. Das sind DPA-Fahrten. Deutsche Presseamt.
Ja.
Das sind wirklich tolle Veranstaltungen, die sind natürlich jetzt alle ausgesetzt. Aber man ist dann 4 Tage in Berlin, schaut sich alles an, macht eine Stadtrundfahrt, geht ins Museum, schaut sich den Reichstag an, geht ins Bundeskanzleramt. Das ist wirklich toll.
Ist das nicht sogar kostenfrei?
Ist kostenfrei.
Ja.
Das ist halt Steuergeld finanziert. Jetzt kann man immer diskutieren, ob es kostenfrei ist.
Ja.
Aber das sind tolle Fahrten.
Mhm.
Und da hatte ich mal aus meinem Wahlkreis, aus 3 Polizeistationen, da hatte ich Polizistinnen und Polizisten eingeladen.
Mhm.
Und da waren die zu 30 Stil. Coole Typen, ja? Männer wie Frauen. Und die sind 4 Tage mehr oder weniger mit dieser Fahrt durch Berlin.
Ja.
Und dann waren wir am letzten Abend, waren wir dann Pizza essen zusammen. Und dann meinte eine Kollege von den Polizisten, Herr Fürst, also was ich hier in Berlin sehen muss, das gäbe es in Bayern nicht. Wir würden in diesen Görlitz-Park gehen. Und da sind sie doch alle beisammen. Die würden mal einsammeln und dann wäre da erstmal Ruhe.
Ja.
Die haben wirklich 90 Minuten... Haben sie über die öffentliche Sicherheit in Berlin aus bayerischer Sicht hergezogen, dass es eine Freude war.
Ja.
Und dann sagt er auch, also er weiß nicht, wo seine Kollegen sind. Die Kollegen in Bayern, die sind den ganzen Tag draußen.
Mhm.
Die fahren mit ihrem Auto, wie zum Beispiel die Polizei in New York, fahren die draußen rum und sind sichtbar.
Mhm.
In Berlin in 4 Tagen, sagt er, nicht einmal Polizisten gesehen.
Mhm.
Und das sind bei dem Punkt. Bayern ist schon ein gutes Bundesland, also die öffentliche Sicherheit fühlt sich in Bayern schon gut an.
Ja, irgendwie ist auch Bayern viel aufgeräumter und sauberer als in Berlin.
Also. Ich weiß, ich darf nicht immer so lästern, aber manchmal frage ich mich, also ich fahre mit der S-Bahn zur Arbeit, manchmal frage ich mich, ob es in Berlin keine Deos oder Shampoos gibt. Ich weiß, das war echt böse. Tut mir leid, Berlin, tolle Stadt.
Ja, kann ich aber durchaus nachvollziehen. Ja. Ja. Also irgendwie, ja, ich meine, allein die S- oder U-Bahn-Stationen in Bayern oder jetzt zum Beispiel in München sind halt viel sauberer.
Ja, kann ich nicht widersprechen.
Nee, deshalb kann sich Berlin eigentlich eine Scheibe abschneiden.
Ja, in manchen Sachen schon. Ja. Dafür wär cool, wenn München etwas offener, Weltoffen etwas kreativer, ja, etwas großstädtischer wäre, wäre München auch schon ganz schön.
Ja, ja, irgendwie so, es fehlt noch die Kombi, oder?
Ja. Aber jetzt darf keiner sagen, die Kombi wäre Köln oder Hamburg. Das geht nicht, ne?
Nee, nie. Nee, da würde ich auch widersprechen. Ja. Ey, was sind denn deine Lieblingsorte in Bayern und in Berlin? Hast du so Lieblingsspots?
Ja, also in Bayern definitiv. Meine fränkische Heimat, die Rhön, der Kreuzberg, das ist ein Mittelgebirge, da finde ich es echt schön.
Ja.
Da haben wir auch ein UNESCO-Habitat, also ein Umwelt-Naturerbe, ist wirklich schön. Und natürlich einen englischen Garten. Wir wohnen ausreichend nah am englischen Garten, dass wir mit den Kindern im Fahrrad einfach reinfahren und dann auch planschen gehen, in den Bächen im englischen Garten und in der Isar baden gehen. Das geht in München alles, das ist großartig.
Schön. Ja, hier in die Spree hüpfen wird schwieriger, glaube ich.
Ja, das ist also, München hat ja die Isar renaturiert, weil da wirklich über Jahre hinweg mit sehr, sehr viel Geld die Isar in den Naturzustand zurückversetzt. Das war großartig.
Ja.
Also, die Isarauen, ein Traum.
Schön.
Ja, und wenn ich ehrlich bin, ich bin hier sehr stark in diesem Regierungsviertel und Ich weiß nicht, darf man Schleichwerbung machen in so einem Podcast?
Meinetwegen gerne.
Also einer meiner Lieblingsspots in Berlin ist schon Five Guys.
Ach echt?
Ja, ich finde es mega, mega Burger.
Ja, geil.
Wir haben in München, glaube ich, auch einen allerdings in den Riem-Arkaden. Mhm. Und es ist so weit weg.
Ja.
Ja.
Ah, okay. Das ist witzig. Mein Bruder war in den USA zum Austauschjahr. Mein kleiner Bruder ist jetzt 18. Und der hat mich mit zu Five Guys genommen. War so, das ist der beste Laden, ich gehe nur noch dahin. Und dann kam er zurück nach Deutschland. Und dann haben hier die ersten Filialen geöffnet. Gibt es ja noch nicht lange. Und da war ich so, Florian, du kannst auch nach Berlin kommen. Wir haben hier jetzt auch Five Guys.
Ja.
Das ist ganz cool. Die haben doch so diese Getränke zum Wiederauffüllen und handgeschnittene Pommes, ne?
Ja, also vor allem die Pommes sind wie ich finde, mega und der Burger auch. Mhm. Was aber auch noch, was wir beim Essen sind,
ein
mega super Geheimtipp vom Münchner Abgeordneten in Berlin, die Pizza Mehas beim Mehas-Döner am Alexanderplatz.
Okay.
Also wenn man, sagen wir mal, einen etwas dickeren Boden mit viel Käse und Dönerfleisch mag, und drüber scharf.
Ja.
Also den Döner als Pizza.
Ja.
Da ist man mit der Pizza MHs großartig aufgehoben.
Gut zu wissen, notiert.
Und dazu, was der MHs auch hat, ein Augustiner, dann ist das einwandfrei.
Dann ist der Bayer in dir zufrieden.
Definitiv.
Sehr schön, ja cool. Okay, und du hast ja gesagt, du wohnst im Hotel. Lebst du dann immer im gleichen Zimmer oder wechselst du durch?
Ich bin immer im gleichen Hotel.
Mhm.
Aber das Zimmer wechselt immer.
Ja.
Ich ziehe aus.
Mhm.
Ich kann ja auch nichts da lassen. Wenn man die Klamotten nicht getragen hat, muss ich waschen.
Das stimmt.
Und ich habe hier im Büro, dass ich meine Kulturzeug, das sammle ich dann ein am Montag, bevor ich ins Hotel gehe.
Mhm.
Aber ansonsten, also das passt. Und es ist halt angenehm, weil Corona ist jetzt ein bisschen anders, aber ich bin halt echt von 8 bis 21, 22 Uhr unterwegs.
Mhm.
Da, also mir reicht das mal kommen.
Ja. Okay. Und ist ja eigentlich auch ganz nett, wenn dann immer alles sauber ist, oder?
Ja, finde ich gut.
Aber muss man nicht selbst putzen, richtig?
Frühstück ist gut.
Ja.
Passt. Ja. Und ich übernachte am Alexanderplatz und in der Regel laufe ich früh zur Arbeit. Dann über die man hat relativ wenig Bewegung.
Ja, das stimmt.
Aber das ist halt auch schon eine recht schöne Strecke.
Ja, obwohl, wenn man von hier ins Plenum muss,
das
ist schon weit, oder?
Also nicht weit, aber es ist schon viel hin und her gerennt.
Ja.
Also man muss halt drüber abstimmen, dann in die Ausschusssitzung, ins Plenum, wieder zurück und Termin hier und da. Also zum Beispiel Schrittzähler, 10.000 Schritte in Berlin, täglich kein Thema, überhaupt kein Thema.
Ja.
Auch ohne, dass man zur Arbeit läuft.
Ja, kommt man auf seine Schritte, ist praktisch.
Definitiv. Dann kann man abends auch schöne Pizza MHs essen.
Richtig, dann hat man die sich verdient.
Ich hoffe, liebe Pizza MHs, wenn du mich hörst, dass ich die nächste umsonst kriege jetzt.
Ja, wir verlinken die, wenn die irgendwo eine Webpräsenz haben, dann wird das schon. Ja. Okay, ich weiß gar nicht, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon richtig lange am Quatschen. Ja. Was möchtest du denn noch loswerden?
Lass mich nicht unterkriegen und sei politisch. Also das, es ist, wie ich finde, besser geworden. Das ist auch ein Dank, den man Fridays for Future aussprechen muss. Die Jugend hat sich wieder stärker politisiert.
Ja.
Auch die Bevölkerung im Guten, im Schlechten hat sich stärker politisiert. Wir sind in der Demokratie und die Demokratie wird besser, wenn sich mehr daran beteiligen. Da glaube ich fest dran. Wir Abgeordnete, wir sind greifbar, wir sind nahbar. Also uns findet man, uns trifft man. Nutzt das. Macht Deutschland, macht Bayern besser. Das ist mir wichtig. Also wir haben so viele Punkte, in denen wir besser werden müssen.
Ja.
Und ich mache das gerne mit den Leuten zusammen.
Ach schön. Okay. Dann können wir noch mal kurz überlegen, wie wir diese Folge nennen wollen, wenn du einen Wunschtitel hast.
Jetzt muss ich den Kreativen raushängen lassen.
Richtig.
Pizza MHs? Nein. Das ist wahrscheinlich zu viel Werbung.
Ja, das würde ich an der Stelle auch mal sagen.
Irgendwas mit der Rhön?
Der Rhöner? Nein.
Wir können auch einfach schreiben, irgendwas mit der Rhön und Daniel Föst.
Zum Beispiel.
Was, oder?
Ja, ich bin nicht so mega kreativ. Ich habe zwar in der Werbung gearbeitet, aber nicht als Kreativer.
Was so hast du dann da gemacht?
Organisation. Ah, ja. Also ich bin relativ gut im Sachen organisieren.
Ja.
Ich weiß nicht, wer das A-Team kennt.
Wahrscheinlich der eine oder andere schon.
Also der immer alles ranschleppt, das war so ein bisschen meine Aufgabe, die versucht, die kreativen Ideen der Kreativen irgendwie mit der Realität zu vereinbaren.
Ah, ja, okay.
Das war so mein Job und das habe ich ausreichend gut gemacht.
Nein, das reicht ja auch. Ist ja gut dann. Okay, cool. Na dann würde ich sagen, war das jetzt irgendwas mit der Rhön und dir. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass es geklappt hat und für Dito, deine Zeit. Sache. Genau.
Gerne. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, schaue ich, dass ich eine Pizza dabei habe.
Das ist ein guter Deal. Das machen wir so. Dann würde ich sagen, bis dahin, bleibt gesund.
Gerne.
Habt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr dann. Und dann verabschiede ich mich wie immer mit den Worten over and out.